Willkommen bei Podcast 42. Frechen fragt, die 42 antwortet. Die 42, das ist die Abteilung Kulturelle Einrichtungen der Stadt Frechen. Die Volkshochschule, die Musikschule, die Stadtbücherei und das Stadtarchiv. Unser Podcast greift eure Fragen auf und liefert Antworten. Von Bildung und Musik über Bücher bis hin zur Stadtgeschichte. Wir decken alles ab. Und wer weiß, vielleicht ist die Antwort sogar 42.
Ein fast pausenloses Gemurmel geht durch den Saal. Gemeinsam wird über Schubkarrenrennen gelacht, gestaunt über mehr als 70 Jahre alte Filmdokumente und mit gemischten Gefühlen dem Ausfahren der Brikettpressen auf dem Wachtberg gelauscht. Ja, so war es, als Volkshochschule, Seniorenberatung und Stadtarchiv Anfang Oktober gemeinsam mit Filmemacher Peter Kleinen zu einer virtuellen Zeitreise durch die filmische Frechener Stadtgeschichte eingeladen haben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts 42. Heute an dieser Stelle ausnahmsweise mal mit einer anderen Stimme. Mein Name ist Isabel Porschen, ich bin die Leiterin des Frechener Stadtarchivs. Für diese Sonderfolge haben Philipp de Dörwarde-Haas, Leiter der Frechener Volkshochschule, Abteilungsleiter der kulturellen Einrichtungen der Stadt Frechen und außerdem die Stimme, die ihr sonst hier hört, und ich die Gelegenheit genutzt und Peter Kleinen einige Tage nach der Veranstaltung zum Interview getroffen. Dabei hat er uns unter anderem verraten, wie er zum Film gekommen ist, ob es Themen gibt, zu denen er besonders gerne Filme produziert, wie er seine Rolle als Dokumentarfilmer sieht und ob in Brikettfabriken auch Musik entstehen kann. Viel Spaß beim Zuhören und Obacht, Ohren gespitzt, denn am Ende dieses Interviews gibt es noch ein besonderes musikalisches Extra.
Herzlich willkommen, Peter.
Ja, danke schön für die Einladung.
Peter, wir wollen ein bisschen mehr über dich erfahren in diesem Podcast-Interview. Wie bist du überhaupt und wann bist du zum Dokumentarfilm gekommen?
Ja, der Einstieg war in den 80er Jahren, Ende der 80er. 1989 habe ich mein Gewerbe angemeldet und im großen Unternehmen war ich tätig. Aber als kaufmännischer Sachbearbeiter und mein Vorberuf war auch Fotograf, einer von drei Berufen. Und im Unternehmen, nach Anmeldung des Gewerbes, hatte man mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch für dieses Unternehmen zu arbeiten. Und nach vielen Verhandlungen war auch das dann möglich, das heißt neue Verträge zu machen, und war dann querbeet tätig in Dokumentationen der Technik und der Biografien. Das bedeutete, wenn ein Abschiedsgeschenk für ein Vorstandsmitglied gemacht wurde oder eines Direktors, dann wurde ich gefragt, ob ich mich auf dessen Spuren setzen könnte, um eine Biografie zu machen. Und das war immer eine Herausforderung, aber auch eine hochinteressante Sache. Schwerpunktmäßig gab es alljährlich einen Arbeitssicherheitsfilm, der dann auch in der angewandten Arbeitssicherheit besprochen wurde, was an Thematik vorlag, wo die Schwerpunkte lagen. Und dann war ich fast ein Dreivierteljahr unterwegs dafür und war dann frei und unabhängig und selbstständig.
Eine von drei Berufen, Sachbearbeiter, ja. Kaufmännischer Sachbearbeiter, ja. Filmemacher. Und der dritte wäre dann?
Der dritte war noch auf einem Leitstand. Das war eine Herausforderung damals, bezog sich dann auf Weiterleitung von Alarmmeldungen und Betriebsüberwachung.
Oh, das klingt ja nach was völlig anderem.
Ja, und das war auch mit Schichtbetrieb verbunden.
Wann wurde dir klar, Film, das ist mein Medium, so will ich Geschichten erzählen?
Nachdem ich 89 meine Gewerbe angemeldet hatte, wie gesagt, das musste genehmigt werden durch das Unternehmen und aufgrund der Anfrage dann bin ich dann auch voll eingestiegen dann.
Was fasziniert dich so an dem Format Dokumentarfilm im Vergleich zu anderen Filmsorten, Filmformen?
Ja, die Überlegung war damals, oder festgestellt hatte ich, dass es, da ich ja schon lange Archivmitarbeiter war, darf ich mal kurz ausholen. Mit 15 war das schon meine Passion und mit 15 Jahren hatte ich schon beim Dr. Goebbels damals, bei unserem damaligen Archivaren, den Einstieg mitgemacht. Das lag daran, weil ich geschichtlich interessiert war. Und mein Onkel war Bibliothekar und da hatte ich frühzeitig schon Zugang zu seiner Privatbücherei auch und hatte viel über Heimatkunde gelesen und mich interessiert. Und dadurch kam auch dieser Einstieg. Später habe ich dann festgestellt, dass es im Archiv doch wenige Filmzeitdokumente gibt. Und das fand ich als Herausforderung, um ehrenamtlich da den Einstieg zu machen. Und das war, wie gesagt, ab 1989.
Bei Archiv fühle ich mich direkt angesprochen. Wir sind ja total froh, dass du da ehrenamtlich dich so engagierst für die filmische Dokumentation, weil sowas ja nochmal ganz anders Geschichten erzählt, als es eine Akte oder ein Dokument tun kann. Deine Filme haben ja sehr starken Bezug zur Region und Bezug zu Frechen. Gibt es denn da ein spezielles Thema oder einen speziellen Bereich, den du besonders gerne abdeckst, wo du besonders gerne Filme zu produzierst?
Nein, kann man so nicht sagen. Also querbeet, also ich darf ein bisschen ausholen, in die Vergangenheit zurückgehen. Meine Frau hat ja da voll hintergestanden, auch die Familie, meine Jungs beide, die noch im Alter von 19 und 16 waren. Und wenn es hieß, irgendwo, da wird eine Einweihung vorgenommen oder sonstige Veranstaltung, habe ich zunächst gefragt, Leute, wäre das was für euch, wenn wir das dokumentieren? Machen das professionell? Und es würde euch die Vereinskasse nicht belasten, indem wir eben einen Kassettenverkauf machen und dadurch zumindest Einsatz der Gerätschaft rauskriegen, dann finanzieller Art dann. Das hat fast nie stattgefunden, weil man auf der Sparflamme saß. Ne? Und dadurch kam das eben, dass man es dann ehrenamtlich gemacht hat. Und breit gefächert war das Ganze. Es gibt auch für mich nichts, wo ich sagen könnte, das habe ich gerne gemacht. Ich habe alles gerne gemacht, um es späteren Generationen vorzuzeigen oder respektive für heutige Interessenten.
Das heißt, das ist auch so dein Antrieb, dass du sagst, ich möchte, dass das auch spätere Generationen noch miterleben können sozusagen.
Ja, exakt. Da ging das drum. Und wir haben, mein Denken war immer, wir haben heute die Mittel und Möglichkeiten. Fasziniert war ich immer von alten Filmen. Von den Anfängen auch, was es noch gibt in den Archiven, was man noch sehen konnte. Ne? Weil das bewegte Zeitdokumente sind. Und das war auch der Grund dann, wir haben die Mittel heute und ich habe die Mittel und ich werde versuchen, es zu dokumentieren, also dokumentarisch festzuhalten. Es sind viele Ereignisse, die in der Stadt und in der Region stattgefunden haben, die es einfach wert waren, meiner Ansicht nach.
Wenn du sagst, du hast alles gerne gemacht oder du machst alles gerne. Wie schaffst du es dann auszuwählen, was du jetzt machst? Also oder als nächstes?
Ja, es ist ein Fundus entstanden. Ich habe das nicht mehr im Kopf, wie viel, aber weit über 60 Stunden an Zeitdokumentation. Und der jüngste Film, was auch eben angesprochen wurde, Zusammenleben, Zusammenhalten und so weiter, das geht mal ab von der vorherigen Dokumentationen der städtebaulichen Veränderungen oder der Industriegeschichte. Das geht einfach darum, um Menschen, die zusammen gefeiert haben, die zusammen einen Brunnen eingeweiht haben und alles, was an Veranstaltungen waren. Dann sieht man auch da nochmal, wie viele Menschenmassen teilgenommen haben, die das Interesse auch wahrgenommen hatten.
Und das ist ja auch immer richtig schön zu sehen, wenn man das Publikum beobachtet. Da entstehen ja dann auch kleine Gespräche und Tuscheleien, dass man dann sich vielleicht wiedererkennt in den Filmen. Und das kann auch richtig emotional werden manchmal.
Ja, das ist sehr oft der Fall. Und da ich das im Anfang gemerkt habe, habe ich auch, wenn Präsentationen im Kino waren, 2001 zum Beispiel, Frechen gestern heute, der Zusammenschnitt über die städtebauliche Veränderung in der Gegenüberstellung aus 2001, was ich dann per Video gedreht habe. Da, wo der letzte Schornstein fällt, eines Steinzeugwerkes, sieht man dann, wo heute der Markhof steht. Und ich habe den Gästen auch gesagt, das Kino war proper voll. Ich habe das Kino gemietet. Nach der Filmvorführung könnt ihr euch gerne noch eine Stunde unterhalten. Und während des Filmes, da dieser Film bewusst nicht kommentiert war, sondern nur musikalisch und mit Bildunterschriften belegt war, durften die Leute sich unterhalten. Und das war sehr oft sehr stark und laut zu hören dann.
Wenn man das alles so hört, dann klingt das ja so, als seist du ein Ein-Mann-Team. Ist das so? Bist du ein Ein-Mann-Team?
Ja, es gibt keine Fremdleistungen und es ist also von der Idee angefangen bis zur Produktion alles in einer Hand geblieben.
Und das ist ja gar nicht so leicht. Also gibt es da einen Bereich, der dir schwerer fällt als ein anderer? Man muss ja nicht, das reicht ja nicht zu filmen, es muss ja auch nachbearbeitet werden, geschnitten und so aufbereitet werden, dass man es so zeigen kann.
Ja, ja, das ist alles aus einer Hand und man hat sich einarbeiten müssen. Man hatte keine Unterstützung, wäre man beim großen Sender gewesen, wäre es einfacher gewesen. Warum? Weil auch die Technik sehr oft Probleme bereitete in der Vergangenheit, als wir noch Videotechnik hatten, mit Bandaufzeichnungen und so weiter. Ne? Und man hatte keinen Computer, man konnte keine Szenen umsetzen. Einfach anklicken und wegschieben und nach hier und da einbringen, wie das heute machbar ist. Ich habe immer gesagt, das ist zu Fuß über die Dörfer gehen. Und im Weiteren, man musste sich wirklich einarbeiten. Aber das, was die Technik anbetraf, man hat viel investiert in dieser Technik, hat aber keine Unterstützung gehabt. Wenn eine Bandmaschine kaputt war, ein Zuspieler, teure Geräte auch, hatte man nicht sofort Ersatz. Ja, in den großen Studios hat man angerufen, ich kenne diesen Betrieb, hat man gesagt, so Leute, ich brauche einen neuen Schnittplatz oder das ist kaputt. Dann kam der Techniker, wurde das ersetzt. Das war bei mir nicht. Ich musste mich auch darum kümmern. Habe mein ganzes Studio in den 90er Jahren aufgebaut und verkabelt auch alles.
Wir sitzen ja jetzt hier in einem Podcast-Studio, wo wir schon finden, da steht schon einiges an Technik rum. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei dir, ich vermute zu Hause, in deinem Studio durchaus anders ausgesehen hat. Was konnten wir da denn sehen, wenn du Filme geschnitten hast?
Ja, zunächst mal war das anhand von, wie gesagt, Videorekordern noch. Und das waren professionelle Maschinen schon. Und im weiteren Verlauf 4 bis 5 Monitore. Und das Schneiden ging ja noch manuell zu der Zeit, also ich spreche in den 90er Jahren. Man muss das so ziemlich im Kopf haben, wenn man eine Dokumentation zusammenstellt. Wenn man sich irgendwo vertan hatte, dann war es nicht mehr möglich, an dieser Stelle rauszugehen und wieder neu einzusteigen. Dann hätte das durch technisch bedingte Hochlaufzeiten der Videomaschine nicht so funktionieren können. Ja, man musste von vorne wieder anfangen, bis an dieser Stelle das einfügen. Und wieder neu zusammenschneiden dann, also wieder neu in Aufnahme gehen. Es gab sogenannte Insert-Schnitte, das war möglich, aber recht kompliziert alles. Man hat also ein Drehbuch gehabt, ja, also eine Schnittliste, meistens habe ich im Kopf gehabt, weil ich immer recht tief drin war in allem.
Wenn ich bedenke, wie viel Minuten wir quasi Podcast-Zeit produzieren und wie viel Minuten wir dann im Vorfeld wegschneiden und retuschieren, was auch immer. Du sagtest, du hast ungefähr 60 Stunden Film produziert. Ja. Wie viel, ich weiß nicht, woran man es messen kann, wie viele Stunden hast du gefilmt insgesamt? Wie viele Kassetten hattest du voll gemacht mit Film?
Ich habe den Überblick nicht mehr. Im Anfang habe ich mir versucht, das mal aufzuschreiben, oder meine Frau hat es auch gemacht, wie viele Stunden. Hinterher haben wir das aufgegeben, weil es keinen Sinn hatte. Und ich wollte es auch nicht daran messen. Sehr oft war es so, wenn mir ein Projekt nicht gefiel, dann habe ich auch nochmal überarbeitet. Und das ist auch viel Herzblut drin gewesen und habe nicht unterm Strich geguckt, wie viele Stunden sind das. Es war eh ein Ehrenamt, überwiegend. Und von daher habe ich diese Zeiten gar nicht notiert.
Du hast vorhin gesagt, es geht dir darum, dass Leute auch im Nachhinein oder in Zukunft sehen können, wie es früher war. Also sowas wie Erinnerungskultur oder kollektives Gedächtnis. Aber Hattest du in den Filmen irgendeine Botschaft drin, wo du sagst, also das möchte ich jetzt extra zeigen, das ist das Thema, was ich jetzt weitergeben möchte?
Nein, ich habe immer versucht, der Spiegel der Zeit zu sein. Das, was vor mir ablief, habe ich dokumentiert, unverfälscht. Und habe auch nie einen Schwerpunkt irgendwo gesetzt. Das konnte Kaninchenzucht sein, wenn es nicht war. Das konnte eine sportliche Veranstaltung sein oder was auch immer. Zeitgeschehen einfach einzufangen, ja, als objektiver Beobachter.
Wunderbar. Das ist eins der ersten Sachen, die ich von dir gesehen habe, war tatsächlich der Dreh der letzten Minuten von der Anlage auf Wachtberg.
Ja, ja.
Hast du das noch mit alter Videotechnik gemacht oder bist du dann irgendwann auch in die digitale Produktion gegangen?
Die digitale Produktion habe ich vor 2000 das Studio umgerüstet 2000 auf digitale Produktion. Da darf ich kurz was zu sagen. Die letzte Schicht auf Wachtberg. Ich habe eine Einladung bekommen, als symbolisch die Pressen runtergefahren wurden. Und hatte aber meine Kamera mit und habe gefragt, darf ich das jetzt dokumentieren? Ja, wenn die alle damit einverstanden sind, ja gut, dann eine kurze Umfrage. Dann war das so. Es waren ja nur wenige Gäste geladen, unter anderem die Frau Bürgermeisterin und von Seiten des Unternehmens her auch Vorstandsmitglieder und einige Mitarbeiter. Danach habe ich dann gefragt, ob ich denn den darauffolgenden Tag, wenn alles runtergefahren wird, wenn die Maschinen ausgefahren werden, das dokumentieren durfte. Das wurde rigoros abgelehnt aus Gründen der Arbeitssicherheit. Das heißt, im Vorfeld waren schon andere Firmen beteiligt oder auch der LVR, der ganz tolle Dokumentation mit Interviews auch gedreht hatte. Aber auch denen wurde es nicht zugesagt dann. Und nach einigen Gesprächen dann war man dann wohl doch bereit dazu, aber in der Überlegung noch, wir sagen Ihnen morgen Bescheid, ob Sie dann kommen dürfen oder nicht. Das hat aber damit zu tun, weil ich ja im Vorfeld in meiner aktiven Zeit ja Arbeitssicherheitsfirmen gedreht habe und kannte mich mit der Arbeitssicherheit aus. Und somit war das schon ein bisschen einsichtiger wahrscheinlich von dieser Seite her der Betriebsleitung. Ja, er kennt sich ja wohl aus damit. Und man kann nicht ein Team mit 4, 5 Leuten schützen, absichern. Ja? Und ich wollte ja auch nah dabei und dran sein. Und das war ja eben eine Sache, die ich im Vorfeld auch kannte, wie man damit umgeht und wie man eine Kamera auf der Schulter hat und guckt dann nach links und rechts, nach oben, nach unten, ob nicht gerade irgendwas im Wege ist oder was man stolpern kann. Bedingung war natürlich kein Auflicht, was nicht ex-geschützt war und für viele andere Dinge. Also für mich war das dann andern Tags, als die Ansage kam, Sie können kommen, das war nur 2 Stunden Vorlaufzeit. Das war totaler Blindflug. Vor allen Dingen, man musste das Geschehen beobachten. Zum Teil kannte ich das ja, wie das abläuft. Das war mein großes Plus auch dabei und konnte dann da agieren unter allen Sicherheitsvorkehrungen, die machbar waren und habe versucht, mittendrin zu sein. Ich glaube, das ist auch zum Teil gelungen. Aber die Interviews, die ich noch führen wollte mit den Mitarbeitern, hat dann leider nicht mehr geklappt, weil das Ganze so emotional wurde und ich wurde auch gebeten, dann aufzuhören.
War das für dich dann auch emotional oder gab es auch andere Sachen, die du gefilmt hast, wo für dich es schwierig war, die Emotionen zurückzuhalten?
Nein, das weniger, weil ich das nüchtern betrachte. Und es hat ja nicht die Betroffenheit, die mich selbst anspricht.
Aber Peter der Beharrliche, das haben wir jetzt mitgekriegt. Also das
Nein, das ist eine Sache, die möchte ich auch nicht. Das habe ich zurückgestellt. Das ist genau, wenn ich mal ausholen darf, die Fotografien über Industriegeschichte und Dokumentation der heimatlichen Ansichten der Stadt sind zwar etwas komponiert, aber in der Regel immer wieder wiedergegeben, wie es sich darstellt. Also so, dass ich der Spiegel dieser Zeit bin, dieser Ansicht auch. Ja, da ist unverfälscht. Da ist nichts künstlerisch dargestellt, sondern real soll es sein. Das soll mein realer Blick bleiben.
Also jedes Mal, ich habe den Film zum Ende der Brikettierung in Wachtberg ja jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber jedes Mal habe ich noch Gänsehaut, wenn das kommt, ja. Weil also das hast du wirklich gut eingefangen. Gibt es denn eine Szene oder ein Erlebnis, was dir besonders im Kopf geblieben ist beim Filmen oder bei einem bestimmten Projekt?
Eigentlich nicht, nein. Nein, nein, ich habe das ja immer alles nüchtern betrachtet.
Das muss man auch erstmal können. Hab
ich nicht zurückstecken müssen. Mhm. Ja. Ich kann nicht mein emotionales Gefühl in Bildern ausdrücken damit. Ich muss das dokumentieren, wie es sich abspielt.
Hast du denn schon mal ein Projekt abgebrochen oder komplett umgekrempelt mittendrin?
Nein.
Nein?
Nein.
Hat immer alles so geklappt, wie du es dir, Wahnsinn.
Das, was sich auf das Ehrenamt bezieht jetzt, das sind ja Dokumentationen. Und da kann man nicht eingreifen. Man kann nur versuchen, immer wieder den richtigen Blickwinkel zu erreichen. Weil in der Vergangenheit war es so, man hat nie viel Rücksicht auf den Filmer genommen. Sehr oft bei Veranstaltungen auf dem Rathausplatz, fällt mir jetzt so ein, Großveranstaltung, viele Menschen da. Dann habe ich hinten gestanden, kam nicht durch und hatte dann mal gebeten, liebe Leute, lasst mich doch bitte mal nach vorne. Ich brauche höchstens 15 Minuten, um auf der Bühne das Geschehen mal aufzunehmen. Ich komme so mit der Kamera nicht durch. Da kriege ich kein vernünftiges Bild. War nicht möglich. Man hatte nicht die Einsicht, weil man hat ja so lange da schon gestanden und wollte keinen Platz machen. Ich bin dann dazu übergegangen im darauffolgenden Jahr und habe mir mein Firmenlogo angeheftet. Ich hatte auch noch einen Anstecker. Ich filme für den WDR, weil ich das auch mal gemacht hatte. Und dann ging man tatsächlich auf Seite und man hatte die Möglichkeit, auch wenn man später kam, nach vorne zu stehen. Ja? Aber das war nicht nur hier, das war auch in anderen Städten, wo man gearbeitet hatte. Aber in Auftragproduktion hatte man immer ein Logo oder T-Shirt dementsprechend mit Logo für WDR oder was auch immer dann. Ne? Und das war dann immer ärgerlich, weil die Menschen nicht bereit waren, für 5 Minuten mal ein bisschen Platz zu machen. Ne?
Das hat sich geändert dann im Laufe der Zeit?
Ja. Ich muss so eins sagen, ich habe ja auch hier... Ich bin ja hier auch nie als Filmemacher im Grunde aufgetreten in meiner Heimatstadt. Ich bin da bitter und ich fotografiere oder mache ein paar Filme dann. Sehr oft hat man gehört, da kommt der Jäger wieder. Aber ja, es war nicht immer alles im Einklang. Es gab auch viele negative Erfahrungen davon, ne? Wo man dann doch nicht bereit zu war, dass man das dokumentieren durfte oder sollte. Oder ja, du musst ja gucken, wo du Platz kriegst. Oder man hat keinen Platz eingeräumt. Auch das gab es. Ne? Es gab auch Veranstaltungen, die ich angefragt habe, ob ich das machen durfte. Dann hieß es, nein, wir haben da jemanden schon, der das immer macht. Und habe ich gesagt, okay, dann habe ich die Arbeit gespart. Aber bitte sorgt dafür, dass das Material ins Archiv kommt. Und das ist nicht geschehen. Das war für mich immer der Punkt, wo ich mich geärgert habe. Egal, wer es macht, wichtig ist, dass es erhalten bleibt.
Ja, Isabel und ich gucken uns ja. Jetzt an. So.
Ja.
Ja, super.
Das ist so schön.
Ja,
ja. Ja, das ist so. Es war nicht alles immer Sonnenschein. Es gab auch viele Sachen, die veröffentlicht wurden im Bereich der Fotografie ohne Namensnennung. Es gab auch, als ich damals einige Dokumentationen angeboten hatte zum Kauf, ganz offiziell, weil ich ja gewerblich tätig war, hat man auch versucht, das anderweitig zu verbreiten dann. Und auf Aufforderung hin, das bitte zu unterlassen oder dass man darüber einen Vertrag macht, wenn sowas in den Verleih kommt, auch das war nicht geschehen. Ne? Das hat man auch weiter durchgezogen. Und dann habe ich lange überlegen müssen, gehe ich da jetzt gerichtlich vor, anwaltlich oder lasse ich das sein? So, aber es ist meine Heimatstadt gewesen. Oder ist meine Heimatstadt. Dann hat man das eingestellt.
Gibt es noch Themen, wo du sagst, oh, das würde ich gerne noch dokumentieren? Also aktuelle Themen?
Im Moment habe ich überlegt, in der Vergangenheit, da war dieses große Feuerwehrfest jetzt, ob ich das noch machen sollte. Aber aufgrund meines fortgeschrittenen Alters.
Ach, Peter.
bin jetzt 79, habe ich es doch sein gelassen. Weil, warum? Das Interesse war da, ich hätte es gerne gemacht, aber ich habe daran gedacht, die Zeit, die dabei drauf geht, ja, für das zu schneiden. Da wären viele Interviews, die stattgefunden hätten. Man kann nicht im Vorfeld schon sagen, so, bitte sprech mal alles schön gut durch, dass ich nicht so viel Schnitt habe, das geht halt nicht. Ne? Und aus der Erfahrung heraus kann ich nur sagen, alles, was damit zu tun hat, ist aufwendig, zeitaufwendig. Bei vielen Veranstaltungen, die auch da stattgefunden haben, mit Löschübungen und Präsentationen im Allgemeinen, ist das, was ich einschätzen kann, mindestens noch mal was um 40 Stunden gewesen dann in der Nachbearbeitung, bis dann das Projekt fertig gewesen wäre, aus der Erfahrung heraus.
Ja, das ist sehr schade im Endeffekt, ja. Aber es ist natürlich absolut nachvollziehbar. Vielleicht einen kurzen Schwenk. Du sitzt jetzt in einem Podcast-Studio. Niemand sieht ein Bild davon.
Ja.
Ne? Gibt es Geräusche für dich, die dich sofort an Filmdokumentation erinnern?
Ja, doch.
Zum Beispiel?
Weil man das ja noch ziemlich im Kopf hat alles. ein Geräusch. Der Bürgermeister Kurt Bornhoff bei der Einweihung des neuen Rathauses, da gibt es eine Filmaufzeichnung und das hat damals ein Filmclub oder Interessengemeinschaft der Filme aus Frechen gemacht. Das waren nur Schmalfilme, Super-8-Filme und mit Ton. Und bei diesem Ton gibt es einen sehr starken Plop. Bevor der Bürgermeister spricht, hört man am Mikrofon irgendeinen ganz starken Plop, der also sehr dominierend war. Den habe ich noch im Ohr. Und dann erst fängt er an zu sprechen. Das ist auch, glaube ich, im Film ist das auch noch zu sehen. Ich habe das auch so stehen gelassen damals.
Und hast du nicht auch mal aus Maschinengeräuschen ein Musikstück komponiert?
Mehrfach. Bei Grube Karl, ja.
Ja.
Das war eine Inspiration. Also meine erste Annäherung an die Fabrik Grube Karl war in den 90er Jahren. Da hatte ich eine Biografie über einen Gruppendirektor gedreht und kam erstmals in diese Grube Karl, in dieses Pressenhaus rein. Das war eine Annäherung zunächst mal und auch eine Inspiration, weil dieses Geräusch, was da entstand im 80-Hertz-Modus, wie die Pressen liefen, und immer das Tock, 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 das hat mich nachts nicht mehr in Ruhe gelassen. Dann bin ich also in mein Studio zurück, Mitternacht. Meine Frau kannte das alles, wenn ich mal irgendwann aufstand. Und habe dann meine Inspiration mal freien Lauf in musikalische Richtung gelassen. Ich hatte mein Keyboard auch drin stehen. Und dabei ist dann ein Stück entstanden, was eine Minute läuft. Und das habe ich später mit dem Sohn meines Freundes ausgearbeitet. Der hat ein kleines Tonstudio gehabt. Da haben wir, glaube ich, 10 oder 11 Stunden für gebraucht, bis das dann richtig stand. Und das ist also ausgerichtet auf diese Szenen einer Dampfpresse. In Nahaufnahmen, Close-up, Totalaufnahmen, wie das Brikett rauskommt, wie die Maschine läuft, alles in diesem Rhythmus. Und das ist rein technische Musik gewesen. Ne? Und benannt hatte ich das als Brikett-Sinfonie. Und das ist aber später auch als einzelne Sequenz sehr oft auf Weihnachtsfeiern gezeigt worden, ne? Im Unternehmen auch damals. Ne?
Das alternative Weihnachtslied, das wusste ich gar nicht, das Sprechen das hat. Wie schön.
Ich kann es euch mal bei Gelegenheit vorzeigen.
Ich habe es im Ohr. Also die Melodie habe ich im Ohr, definitiv.
Ja. Ja, und auch andere, es ging ja um GEMA-freie Musik, die man auch haben musste. Und im Anfang meiner Anfangszeit der Professionalität, der gewerblichen Produktion, hatte ich dann auch eigene Musikkompositionen mit meinem Freund zusammen gemacht. Er war aber der Hauptmusiker da drin. Nur ich hatte manchmal die Impression gehabt, so muss es klingeln. So muss es sich anhören und er hat es dann auch zum Teil umgesetzt. Ne? Danach hat man dann eben GEMA-freie Musik gekauft. Ne? Ging ja nicht anders.
Guck mal, ich lerne dazu. Wie schön. Ich kenne Peter nur als Filmemacher, also ein Mensch, der Bilder an die Wand werfen kann, die vielleicht unemotional aufgenommen sind, aber extrem viel Emotionen aufrufen bei den Leuten. Und jetzt lerne ich, dass er auch noch Musik dazu gemacht hat. Wie schön, Peter. Also ich freue mich sehr, dass wir dich bei der Volkshochschule auch manchmal dabei gehabt haben und in Zukunft auch haben werden. Hast du noch eine letzte Frage?
Oh wei. Was für ein Druck. Also ich glaube, was mir jetzt so aufgefallen ist, ist, dass dein Erfolgskonzept tatsächlich ist, dass du die Dinge, die du erschaffen willst, siehst, bevor sie da sind. Und dann weißt du, wie dein Weg ist und weißt, wie du gehen musst. Das finde ich total faszinierend.
Ja, das in jedem Fall. Es ist auch bei Dokumentationen immer die Möglichkeit, habe ich die Möglichkeit gehabt, mich im Vorfeld zu erkunden. Und somit hatte ich schon die Bilder vor Augen, was sich abspielt und dementsprechend auch die Standpunkte für die Aufzeichnung ausgesucht, wobei ich nie mit Stativ gearbeitet habe, immer aus der Schulter aus, aus der freien Hand auch. Ne? Aber es ist letztendlich so, es wird ja gefuscht im Film. Man zeigt ja beispielsweise, der Ton läuft im Original durch, wobei die Bilder ja wieder andere Sprache sprechen. Ne? Man sieht schon mal Nahaufnahmen, man sieht schon totale, halbtotale und dann geht es wieder auf das Geschehen zurück. Das wird ja allgemein so praktiziert. Also muss man auch diese Standpunkte vorher schon im Kopf haben. Was brauche ich denn alles später für mein Cut? Und das ist der Vorteil, wenn man auch editiert, selbst editiert. Also nicht nur die Kamera in der Hand hält, sondern alles aus einer Hand. Dann hat man das vorher im Kopf. Wo muss ich stehen? Wo wäre der richtige Standpunkt? Wie kann ich wo, wann hingehen? Was ist wichtig dabei bei diesen Live-Dokumentationen? Wer spricht wo was? Und hinterher kommt natürlich der Aufwand auch, wenn es in kurzen Sequenzen dargestellt werden muss, den richtigen Ton zu finden und wieder alles zusammenzuschneiden, sodass keine Lücken entstehen. Dass jeder das auch wieder nachvollziehen kann, was wurde da gesagt. Man macht das ja mit einer Überblendung nochmal, um anzudeuten, da ist jetzt ein Cut erfolgt. Ne? Bei einigen Leuten war es recht schwierig, die kamen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Und dann hatte man nur ein, zwei Minuten und man musste versuchen, dann die Highlights rauszunehmen. Oder das Wesentliche, was zum Geschehen gesagt wurde.
Ja, Peter. Vielen, vielen herzlichen lieben Dank, dass du uns hier im Podcast-Studio erzählt hast über dein dokumentarisches Leben. Ich vermute, dass diese Podcast-Folge dann auch ins Archiv wandern wird.
Definitiv.
Aber vorher auf jeden Fall können dann alle ZuhörerInnen sich mal ein Bild von dir machen. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke dafür, dass ich hier sein durfte. Und ja, man könnte also lange erzählen, aber vielleicht machen wir mal eine zweite Folge.
Teil 2. Wie Kohleklüttenkumpel 2.
Ja,
so.
Ja, wie Kohleklüttenkumpel 2. Ja. Dankeschön.
Danke auch.
Und hier kommt jetzt das versprochene Extra. Wir können jetzt mal reinhören, wie es eigentlich klingt, wenn aus Maschinengeräuschen eine Brikett-Sinfonie wird. Ohrwurm sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge. Aus dem Podcast-Studio grüßt Isabel Porsch.
Podcast 42 wurde gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW mit Mitteln aus dem Innovationsfonds des Weiterbildungsgesetzes.